attention.
Nova Stofsten San. En Etzelis Dragon, en Tupfel Dijon, oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen. Es ist ein Krampf. Ein Kampf. Ein Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so deppert ist, ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten.
Ich möchte ein Bild malen. Ich sitze hier in Wien im Hotel, warte auf das Go des Anchormans Markus Gaub, der natürlich, wie wir alle wissen, am Freitag immer vor die International Audience, die Pressekonferenzen des FC Bayern München, übersetzt, und bin jetzt in einer so kontemplativen Ruhephase, mein lieber Markus, weil ich bei Arte gerade eine Dokumentation so nebenbei verfolgt habe über Rentiere, über Eisbären, sprich über die nördliche Hemisphäre. Es ist großartig. Also ein Rentier als solches, das sollte man sich eigentlich, jeder, der ein bisschen einen Garten hat, sollte sich ein Rentier in den Garten stellen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es glücklich wird bei 35 Grad im deutschen Sommer, aber ein Rentier hat was.
Ich weiß auch nicht so genau, ob es glücklich wird, gerade auch mit einer gewissen räumlichen Beengtheit, die wahrscheinlich doch die meisten Gärten nur zu bieten haben. Aber es klingt tatsächlich sehr meditativ, und ohne dass ich jetzt zu viel Fachkunde hätte, was Rentiere angeht oder irgendwas anderes. Aber ich finde, dass Arte schon ein unterschätzter Kanal ist, weil man den oft so mit, das ist nur so Kultur und Kunst. Oder so. Kultur und Kunst ist manchmal gar nicht so schlecht.
Eben. Was soll dieses nur in deinem Satz? Ja?
Tut dem einen oder anderen von uns vielleicht auch mal ganz gut. Aber so grundsätzlich, wenn man jetzt... sollte man mal Langeweile haben, zum Beispiel, und sollte man sich denken, was schaue ich jetzt? Und man würde in der Arte Mediathek gucken, ich bin mir sicher, man würde fündig werden. Immer irgendwie, weil es gibt da sehr viele interessante auch Dokus, auch Filme und so. Da möchte ich grundsätzlich mal eine Lanze brechen, nachdem wir ja letztes Mal, ich möchte nicht sagen Bashing, sondern durchaus Kritik betrieben haben, was die Verwendung von Finanzmitteln bei den Öffentlich-Rechtlichen anbetrifft, gerade sprich Hashtag Sportschau oder Hashtag Sportstudio. Also bei Arte, finde ich, ist es gut angelegt schon.
Ist Dreisat gestrichen worden oder wird Arte gestrichen? Die wollten noch eines dieser beiden Programme. Ich fürchte, es war Dreisat.
Ich glaube, es war Dreisat, ja.
Gut, das Dreisat habe ich eher selten mir zu Gemüte geführt. So, apropos Lappland. Ich habe vor 3 Tagen, meine ich was, unseren lieben Freund Michael Körner einen Günstling geheißen. Ahnst du
was? Ich weiß warum. Ja, ich kann mir vorstellen, wobei das natürlich völlig unangebracht ist, weil er entwickelt sich zum hardest working man in Showbusiness.
Ja.
Definitiv, er geht dahin, wo es...
Was ganz weh tut, auf die Bahamas. Ja.
Wo er mit Boris Becker irgendein mega Pokerturnier eröffnet, wo er seinen Vlog promotet aktuell. Es ist kein Vlog, es ist ein Vodcast, wie er ja selbst ganz stolz verkündet. Das müssen wir dann eigentlich auch sehen. Und vor allem interessiert mich natürlich auch, was ich nur erfahren habe, er ist da gerade bei einem Pokerturnier, wo zumindest so bei einem dieser Turnierstränge man irgendwie eine 500.000 Eintrittsgeld sozusagen oder Teilnahmegebühr zahlen muss.
Entry Fee, ja.
Das finde ich schon mal einigermaßen steil. Also wenn man so viel Geld hat, muss man doch eigentlich gar nichts mehr weiterverdienen, würde man fast denken. Aber es geht vielleicht anderen anders. Ich weiß auch nicht, woher man das dann kriegt, ob man dann Sponsoren hat. Insofern brenne ich, dass dieser Podcast rauskommt, in dem, glaube ich, auch er mit Boris Becker sprechen wird möglicherweise. Also es ist ein Wahnsinn. Und Michael Körner, er macht es, damit es andere nicht tun müssen. Das ist doch schön.
Ich schreibe eben, du Günstling. Er schreibt mir zurück, sagt Dr. Kitzbühel.
Ja, schau, das ist der Ruf, den du hast.
True, true, musste ich zurückschreiben. Nicht wahr? Da ziehe ich gleich mal einen kleinen Schwanz ein. Ich habe Boris Becker sogar am Pokertisch gesehen. Die Bahamas scheinen offenbar, also ich glaube nicht, dass Boris eine halbe Million hinlegt, um in diesen Final Table zu kommen. Aber wie man hört, das muss ich Körner dann natürlich hoffentlich schon nächste Woche in der Big Show auch fragen. Ich glaube, Boris ist ein ganz guter Pokerspieler, habe ich öfter schon mal gehört. Nicht nur ein Testimonial, früher mal für Pokerstars war es, glaube ich, sondern höchst selbst auch ein sehr ordentlicher Pokerspieler. Wobei ich immer noch nicht, ich tue mich halt schwer. Gibt es wirklich gute Pokerspieler? Und Körne wird sagen, natürlich gibt es gute Pokerspieler, aber Sport ist das für mich immer halt noch keiner.
Es geht halt mehr so in Richtung Spiel. Denksport und Strategie und so weiter. Ich bin da auch zu weit entfernt, aber wenn es jetzt nur Glücksspiel wäre oder wenn es jetzt jeder könnte, dann würde es auch jeder machen. Aber so etabliert sich ja dann doch irgendwie so eine Spitze heraus, möglicherweise. Aber ich kann es dir nicht sagen. Ich bin über, wie heißt das noch? Jetzt wollte ich einen super Witz machen mit diesem Kinderspiel, also Kinderkartenspiel.
Uno?
Uno, natürlich. Ja. Ich wollte sagen, ich bin über Uno nicht hinausgekommen, aber wie man sieht, habe ich immer Uno gemastert. Insofern, ja. Was soll ich dazu sagen?
Ich habe gestern Abend, als ich hier ins Bett gefahren bin, also gestern war ein sehr bewegter Tag. Ich bin in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag oder ganz spät am Mittwoch, bin dann am Donnerstag angekommen um 12:30 in Kitzbühel in einer nicht eingeheizten, apropos Dr. Kitzbühel, in einer nicht eingeheizten Bude. Egal, mit Pulli geschlafen, weil ich wollte die Heizung nicht anwerfen für kurze Stunden, habe dann mit Thomas Wagner für die Big Show aufgenommen, bin dann zum Trainingstag des Biathlons in Hochfilzen gefahren und das Wetter war schön. Hochfilzen kann man hin, es ist ganz witzig, es ist ein Truppenübungsplatz, wo dieser Biathlon stattfindet, also über das ganze Jahr über. Und ganz lässig, aber du merkst halt, beim Fußball, finde ich, ist es gar nicht so schlimm unter Anführungszeichen, weil doch ständig wechselnde Belegschaft ist. Aber beim Biathlon war ich jetzt zweimal, einmal in Ruppolding und einmal eben jetzt in Hochfilzen. Und das ist einfach eine relativ überschaubare Bubble. Genauso wie das an Journalisten auch beim Tennis eine überschaubare Bubble ist. Ein bisschen größer als beim Biathlon. Und das möchte ich dem Fußball noch zugute halten. Dass man sagt, okay, der Fußball, meinetwegen, da gibt's mehr Fluktuationen von den Journalisten, von den Teams. Aber ansonsten echt interessant. Also da gibt es irgendwie Stand-Schießzeit für die Frauen jetzt noch 18 Minuten. Dann sind diese 18 Minuten abgelaufen. Allen war es wurscht. Die Frauen haben trotzdem weitergeschossen. Irgendwann sind die Männer dann dazugekommen. Ganz, ganz interessant. Und ich musste dann ich musste dann nach Wien weiterreisen, wo ich grundsätzlich immer gerne bin und wo wir heute unser Tennisnet-Jahresmeeting inklusive Workshop, inklusive was machen wir noch? Weihnachtsfeier haben, genau.
Okay.
Ja.
Verrückt?
Ja.
Workshop klingt immer, bei Workshop, oh, da rollt sich mir, man könnte fast sagen, alles auf, irgendwie, wenn ich das höre. Aber manchmal sind die auch gar nicht so schlecht. Was ich nur noch sagen wollte, meine Theorie zu deinen Journalisten und Bubble, die Sportarten, die Sportart Fußball ist ja nicht so sehr eventbasiert, sondern da gibt es die Spieltage finden an ganz verschiedenen Orten statt. Du hast eben den Spieltag einmal, jetzt spielen die Bayern in Mainz, dann spielen sie wieder zu Hause, dann spielt aber gleichzeitig Bremen in St. Pauli, glaube ich, oder?
Ja.
Das spielt St. Pauli Bremen, ich weiß gar nicht genau. Und irgendwie so, also ist das so lokal unterschiedlich und mal kommt eben dann auch die Mainzer Presse nach München und dann kommt eben wieder die Münchner Presse nach Berlin und so gibt es da eben ab und zu mal Berührungspunkte. Dagegen ist jetzt Tennis oder auch Biathlon ja sehr eventbasiert. Da zieht irgendwie der ganze Zirkus von Ort zu Ort. Also klar, gibt es natürlich im Tennis auch an einem Tag 5 verschiedene Turniere manchmal. Aber so der Fokus liegt dann doch so auf ein paar Dingen und deswegen, und da ziehen eben die Journalisten immer mit. Und deswegen bleibt das irgendwie doch so ein bisschen mehr unter sich möglicherweise.
Ja, was ich dann natürlich auch, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, aber man sieht dann halt zum Beispiel beim Münchner Turnier, es gibt auf der einen Seite diejenigen, die mitziehen mit dem Zirkus. Das sind eben Menschen zum Beispiel auch wie der Häuser-Paul. Obwohl der eben nicht schreibende Presse ist, sondern für Sky arbeitet. Aber dann kommen eben auch Lokaljournalisten dazu. Und die Lokalpresse ist beim Fußball vielleicht auch, wenn du sagst, die Mainzer Presse kommt nach München, ist vielleicht ein Highlight. die Allianz Arena mal zu sehen. Oder den SAP-Garten, den ich am vergangenen Samstag besucht habe. Haben wir darüber schon gesprochen? Über meinen Besuch im SAP-Garten?
Das hatte ich mir auf alle Fälle aufgeschrieben. Wie war es beim UFC? War das UFC?
Es war UFC. So.
Wie war es?
Interessant. Ich habe viel gelernt und bin trotzdem mit mehr Fragen als Antworten rausgegangen.
Jetzt ist die Gelegenheit, sie zu stellen.
Erstmal, es ist um 18 Uhr losgegangen. Und um 18 Uhr, ich war am Punkt 8, ich war ein bisschen davor dort, ich kenne mich ein kleines bisschen mittlerweile schon aus. Und bin dann runtergefahren, da fährt man mit dem Lift runter. Und der Erste, den ich sehe, ist Tobias Drews, unser lieber Freund. Ich umarme ihn und Tobias war ja nicht Promoter dieses, aber er hat zumindest die Presse geleitet und war auch ein kleines bisschen Promoter. Und dann sofort zum Kampf. So, der Erste, der gekämpft hat, war ein Deutscher, der Hector hieß, glaube ich. Oder Fedor. Fedor, nicht Hector. Fedor. Und die Halle war voll. Vielleicht nicht bis zum, also auf jeden Fall der Unterrang und im Oberrang waren ganz, ganz wenige Plätze frei. Also waren mindestens 11.000 Menschen darinnen, möglicherweise sogar 12.000. Und schon ab 18 Uhr. Und du hast gemerkt, mit Ausnahme von mir und von Robin, wissen alle, worum es geht. Ich habe mir echt erwartet, dass es eine viel größere Prüglerei wird. Also da, wo du wirklich noch mehr voll ins Gesicht gehst. Die haben ja keine Boxhandschuhe, sondern nur so, die Finger sind ja frei. Aber das ist ja eine Frage, die ich habe. Was ist da alles erlaubt? Ich hatte den Eindruck, die machen so Ohrenwischer. Irgendwie mit dem Unterarm und dann mit dem Ellbogen aufs Ohr, aber so richtig, selbst wenn der Kopf frei war, also so richtig volle Kanne auf den Kopf gehabt, das dünkte mich nicht erlaubt zu sein. Und das andere war natürlich, also ich würde so sagen, die Geschlechteraufteilung, 99,8% Männer und 0,2% Frauen. Die Männer grundsätzlich eher in Schwarz angezogen, doch viele Leute auch in Trainingshose am Start am Samstagabend, aber absolute Experten, die dann sofort auch ihre Sides genommen haben. Also es gab den, und da war ich ein kleines bisschen verwirrt, das war natürlich dann sofort mein sentimental favorite, da wurde er angekündigt vom Hallensprecher als der zweimalige österreichische Meister. Stellt sich dann heraus, es ist ein Türke, und da war ein ganzer Sektor mit Fans dieses Türken. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, aber er war auf jeden Fall ein Profi, ein richtiger Profi. Und ich glaube, der hat seinen Kampf relativ schnell gewonnen, indem er jemandem anderen eine Schulterluxation zugefügt hat. Ja, du hast dann gesehen, der Gegner hängt dort in den Seilen, nicht nur in den Seilen, sondern hängt einfach dort. Und das ist halt der Klassiker, ja? Wenn der Arm so ein bisschen runterhängt, der Linke, das macht keinen schlanken Fuß.
Unterm Strich, so auf einer Skala von 1 bis 10, von totaler Abneigung, die 1, bis totaler Begeisterung, fast schon ekstatisch. Ich muss beim nächsten Mal wieder dabei sein, die 10. Wo standest du, wo steht Robin?
1,4.
In Summe? Ihr zwei in Summe oder
Durchschnitt? Nein, das war interessant, das war gut. Also auf jeden Fall eine 5. Ich hatte mir, und das klingt jetzt vielleicht blöd, nein, es ist vielleicht auch blöd, nein, es ist nicht blöd. Ich habe mir das Programm nicht genau angeschaut und das waren ja 10 Kämpfe. Der Hauptkampf ist ausgefallen, auch da ist wieder eine Frage offen geblieben, warum eigentlich? Also man muss leider sagen, vielleicht lag es auch an den Plätzen, vielleicht lag es daran, dass die Saalsprecher über ein Mikrofon gesprochen haben, das du in der Hand hast und nicht, beim Basketball versteht man den Hallensprecher gut. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt verstehen möchte, weil der mir ein klein bisschen auf den Nerv geht, aber dort hat man die Leute eben nicht gut verstanden und also die das Mikrofon in der Hand gehabt haben und der Hauptkampf ist ausgefallen. Und zwar, weil einer der beiden Kämpfer des Hauptkampfes sich bei der Pressekonferenz beziehungsweise bei der, sagt mal, Wiegung, nee, nicht bei der Gewichtsabnahme, auch nicht. Beim Weighing in.
Wiegung. Bitte? Ja, beim Wiegen.
Beim Wiegen. Hat er sich irgendwie ungebührlich verhalten und dann haben sie ihn rausgeschmissen, zumindest aus diesem Event. Und die Erklärung kam eben über den Hallensprecher und ich habe nicht verstanden genau warum. Also es war interessant, aber, und jetzt komme ich nochmal dazu, ich hätte mir tatsächlich erhofft, dass ich auch einen Frauenkampf sehe. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich mir da erwartet hätte, dass ein bisschen mehr Action ist, weil es gibt schon Szenen bei diesem MMA, die einen ganz eindeutig auch ans Ringen erinnern, wo dann einfach nichts weitergeht. Ja, wo der eine auf dem anderen liegt, versucht ihm die Schulter auszurenken oder sonst irgendwas zu machen oder ihm das Ohr zu streicheln mit dem Ellbogen. Aber dann liegen die Menschen halt mal eine halbe Minute da und du denkst dir, ja, jetzt wäre eine gute Zeit, eine Wurst holen zu gehen.
Und hast du dir eine geholt?
Ich habe natürlich keine Wurst geholt, weil ich habe...
Hast du berechtigt, das Pressebuffet zu plündern?
Ich war berechtigt, das Pressebuffet zu plündern, aber ich habe das nicht gemacht, weil ich habe auch ein kleines bisschen Anstand. Ich habe aber, Achtung, ich habe das Pressebuffet beim Biathlon in Hochfilzen dann gefunden und bei welcher Speise, Markus, wenn überhaupt, verbrennst du dir immer die Zunge?
Grundsätzlich bei der Suppe.
Richtig. Bei welcher explizit? Bring das ein bisschen mit Skifahren und Wintersport in Kontext.
Ich war schon, über 10 Jahre nicht mehr auf irgendeiner Après-Ski-Hütte oder nicht Après-Ski, eine bei einer Skihütte. Hilf mir, Gulaschsuppe.
Jawohl, Gulaschsuppe. Also ich kann einen Hunderter drauf wetten, nur leider habe ich im letzten Jahr keine Gulaschsuppe gegessen, deshalb ist es mir gestern wieder passiert, dass ich einfach mit dem ersten Löffel Gulaschsuppe mir die Zunge derart verbrenne, dass danach völlig egal ist, was ich esse, weil ich eh nichts mehr schmecke. Aber das ist ein netter kleiner Raum da in Hochfilzen. Sowieso sehr, sehr nette Veranstaltung. Also wer kurzfristig Zeit hat, es ist auch ein netter Ort, du fährst da rein. Und Ruppolding liegt ja, also Hochfilzen heißt nicht umsonst Hochfilzen, es heißt nicht Niederfilzen, sondern es ist Hochfilzen, weil es eben ein bisschen höher liegt. Und Ruppolding ist ein bisschen anders. Ruppolding ist, du kommst fast auf der Ebene rein und die ganze Stadt hat einen gewissen Buzz, finde ich, für den Biathlon. In Hochfilzen vielleicht kommt dieser Buzz heute und morgen und übermorgen, wo dann die Rennen sind. Aber gestern, also am Donnerstag, als ich da reingefahren bin, war jetzt nicht so wahnsinnig viel los. Aber du siehst dann, wenn du reinfährst, plötzlich 3 französische Biathleten, die dort in der Früh zum Aufwärmen locker joggen. Sehr, sehr nett.
Mit dem Gewehr auf dem
Rücken. Mit dem Gewehr auf den Rücken. Nur so sind sie als solche erkennbar. Und dann fährt man dann, also ich durfte da rauffahren als akkreditierter Journalist, durfte ich bis ganz quasi vor die Haustür fahren. Es ist schon lässig, also geht dort gerne hin, aber ich hoffe, dass ein bisschen mehr Vibe auch in der Stadt ist. Nur muss man sagen, Hochfilzen, boah, dagegen ist Voitsburg, wo ich herkomme, fast eine Weltstadt. Also wenn Hochfilzen mehr als 3000 Einwohner hat, dann weiß ich nicht, wo die wohnen. Weil Häuser gibt's nicht dafür, dass mehr als 3000 Leute dort wohnen.
Das ist ja quasi auch nur ein Sportort.
Sportort, ja. Sport vor Ort. Sport ist Mord. Sport auf den Bahamas. Du Günstling.
Aber worüber wir auf alle Fälle noch sprechen müssen, bevor wir jetzt hier ins Kollegen-Bashing
abgleiten. The Day of the Jackal.
Und Jens Röber vielleicht, sogar Michael Körner, zum Kampf im Oktagon auffordert. Ich hab ihn zu Ende geguckt, tatsächlich.
Wie? Durchgebinged?
Ja, so Stück für Stück immer mal.
Alle 10 Folgen.
Alle 10 Folgen.
Ich auch. Ich habe gestern 10. Folge gesehen, ja.
Die Frage ist, sollen wir im letzten Segment dieser Show darüber sprechen, sodass wir spoilern können, was wir wollen und die Hörerschaft vorher abschalten kann? Und sollen wir jetzt noch über die...
Wir machen einen Cliffhanger.
Geschehnisse sprechen, die letztes Mal ja nach der Aufnahme unseres kleinen, aber feinen Familienpodcasts passiert sind, nämlich die Auslosung der Club-WM zum Beispiel.
Noch oder sprechen. Die Vergabe der Fußball-WM nach Saudi-Arabien.
Die natürlich nicht überraschend war, aber trotzdem nicht weniger skandalös ist, das ja, gesamte Vorgehen.
Ja, natürlich ist es alles skandalös, aber wenn ich natürlich jetzt nicht mal einen Gegenkandidat habe und natürlich hat Infantino das so hingetrickst, dass es keinen Gegenkandidaten gibt. Natürlich hätte ich es lieber gesehen, wenn Australien und Neuseeland die Hand gehoben hätten, aber irgendwie bin ich so ermüdet und ermattet von diesen Diskussionen, dass ich sage, es ist dann halt so. Ja, vielleicht... Es hilft ja nichts, wenn wir Europäer, soweit bin ich schon, ich glaube nicht, dass die Saudis drauf reagieren, wenn wir Europäer, hier die Kataris haben ja auch nicht drauf reagiert, hier sitzen und den Finger heben und sagen, ja, ihr böse, 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 räumt mal euren Frauen mehr Rechte ein. Wie wäre es mit weniger Hinrichtungen? Dann weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich habe auch keine Ahnung, ob es funktioniert, wenn Rafael Nadal dort eine Tennis Academy macht, ob da mit mehr Mädchen zum Tennisspielen kommen oder Mädchen überhaupt Tennis spielen dürfen. Ich weiß es einfach nicht. Und deshalb ist mein Erregungspotenzial über die WM in Saudi-Arabien relativ gering, um frei nach Jonas Friedrich zu sprechen. Solange ich noch mit Erdöl mein Auto beheize, von dem ich nicht genau weiß, wo es herkommt. Wer bin ich, dass ich hier den moralischen Zeigefinger hebe?
Ja, da möchte ich so ein klein wenig...
Bitte, bitte, bitte.
Ein klein wenig dann doch den Finger heben und sagen, das ist ja dann doch ein kleiner Unterschied, ob es, darüber haben wir auch im Nachklapp, Vorklapp, Währendklapp von Katar oder Katar, wie wir sagen, gesprochen. Es geht ja auch immer darum, welche Alternativen hat man. Und Erdöl gibt es eben mit Ausnahmen, glaube ich, von Norwegen praktisch nur in Ländern, die man als Schurkenstaaten bezeichnen könnte. Keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht bedingt sich das durch den Reichtum, den das Öl dann mit sich bringt. Aber keine Ahnung, ist auch vielleicht dann auch eine ganz andere Geschichte. Und also da ist die Wahl, die Möglichkeit der Alternativen noch ein bisschen gering. Es sei denn, wir kommen dann tatsächlich zu diesen alternativen Energien und so weiter, wo wir dann eben doch eine große Scheu auch davor haben und wo wir ja doch noch einen kleinen Weg zurückzulegen haben, bis wir dann soweit sind. Beim Fußball ist es ja dann doch ein bisschen anders. Also Fußballaustragungsorte, ich glaube, da gäbe es andere. Wir haben da natürlich das Problem, die WM ist so aufgebläht, dass tatsächlich vielleicht auch nicht mehr so viele zur Verfügung stünden. Aber andere als vielleicht Saudi-Arabien sollte man auch auf dem asiatischen Markt finden. Du hast ja gerade angesprochen. Aber da war ja das Problem, dass die Auslosung dann oder die Vergabe und die Fristen dann plötzlich so kurzfristig gelegt wurden, dass die anderen Interessenten gesagt haben, also puh, da, in der Kürze der Zeit schaffen wir das nicht. Und Saudi-Arabien hatte das aber mehr oder weniger schon fertig.
Na gut, das Problem ist ja, dass sie es nicht fertig haben, sondern dass ja viele, das sehe ich als Problem, das sehe ich als absolutes Problem. Es müssen viele Stadien gebaut werden, es muss Infrastruktur gebaut werden. Und natürlich werden die jetzt keine hochbezahlten Facharbeiter aus Europa anwerben, sondern es wird wieder die gleiche Scheiße sein wie in Katar, dass sie da viele arme Menschen ins Land karren, die dann unter übelsten Bedingungen Stadien bauen und Straßen und Hotels.
Fertig meine ich jetzt nur so die Bewerbung und das grundsätzliche Sagen, ja, wir machen das und wir kriegen das hin und wir haben ja da genug Geld. In diesen Kontext gehört eben auch diese ja auch höchst skandalöse Vergabe der WM 2030 ist es dann, oder? An Südamerika, Marokko und Spanien, Portugal. Womit man ja den Weg erst freigeräumt hat für diesen, für die Austragung in Asien, weil davor hätte man ja noch Südamerika oder Afrika oder Europa irgendwie machen müssen und dann hätte sich das natürlich entsprechend hinausgezögert. Das ist alles, dass das auch die Verbände alles mit sich machen lassen. Und dann wird natürlich immer gesagt, warum enthält sich Deutschland oder warum stimmt Deutschland dafür und sowas. Und dann hört man immer, ja, die machen das, weil wenn sie sich da jetzt als Rebellen geben, dann bekommen sie eben in absehbarer Zeit keine Frauen-EM, WM oder auch Männer-EM, WM irgendwie mal wieder ins eigene Land. Ja, aber dafür gibt es doch die Hinterzimmerdiplomatie. Da muss man sich dann eben Verbündete suchen und ich bin mir schon fast sicher, dass man auch mit Spanien und Portugal hätte sprechen können und hätte sagen können, pass auf, ihr wollt doch eigentlich auch lieber eine WM, die nur bei euch stattfindet und die nicht verwässert ist durch eben noch Südamerika und noch nordafrikanischen Austragungsort. Und ich glaube schon, dass man da hätte Allianzen schmieden können, aber das ist unterm Strich ein einfach desolates Bild und es ist schon eigentlich, auch wenn das jetzt große Worte sind und ich sicherlich nicht würdig bin, sie auszusprechen, aber es ist schon schlimm, was die mit unserem Fußball machen. Und insofern weiß ich aber, was ich dann im Winter 34, 35 machen werde. Da werde ich frei haben.
Ja, es ist ja noch gar nicht heraus, wann das stattfinden kann. Weil,
es kann ja nur im Winter sein.
Ja, aber ich habe gelesen, Ramadan fällt auf November im Jahr 2034. Das heißt, im November wird es eher nicht stattfinden. Also so spät wie in Katar, sondern die Idee ist dann eher, glaube ich, das früh zu machen, im März oder im Ende Februar, März vielleicht. Also Ah, aber ich überlege natürlich gerade, wenn du sagst, asiatischer Raum, nach China wollen wir das ja auch nicht vergeben, ist ja um keinen Deut besser als Saudi-Arabien. Wer bleibt denn dann noch übrig, der wirklich auch finanziell und infrastrukturell in der Lage ist? Und da sind wir wieder bei 2002, Japan und Südkorea, wo wahrscheinlich auch die Mittel da wären. Die müssten halt wieder zusammenarbeiten. Hat er damals, ich weiß gar nicht, hat das damals gut funktioniert? Ich glaube schon. Oder sonst in Australien, Neuseeland. So. Aber es bleiben ja nicht so viele Länder. Wer könnte das in Europa machen? In Europa könnten es ja am Ende des Tages alleine, ich glaube nicht, dass es die Italiener hinbrächten, Deutschland auf jeden Fall, Deutschland und Frankreich. Und da sind wir schon fertig. Und vielleicht Großbritannien oder ganz sicher Großbritannien, wenn man meinetwegen Schottland noch mit reinnimmt.
Es wird mit Sicherheit eine Zäsur geben müssen danach, eigentlich nach 2034, weil eben diese Frage, die du gerade gestellt hast, dann doch immer größer wird. Und es ist ja fast unmöglich, dass ein Kontinent wie Afrika dann so eine große WM austrägt. Und letztendlich ist doch aber das genau das, was man wollen muss. Ne? Man ist zu sehr darauf, viele Spiele und vielleicht auch damit natürlich auch mehr Mannschaften, die sich da qualifizieren können. Aber das, die eigentliche Krux der Geschichte ist doch, dass man die WM damit nicht mehr zu den Leuten bringt, sondern nur noch eben vielleicht eine Handvoll möglicher Austragungsorte feststellen oder eben so pan-europäische Spiele, pan-südamerikanisch oder wie man es jetzt auch hat, eben 2030 mit fast schon
drei Kontinente.
Spannende. Ja. Ja, auch gerade hinter dem Gedanken, vielleicht ein bisschen ressourcenschonend zu sein, ja, völliger Schwachsinn. Da geht man eben den völlig falschen Weg und eine Verkleinerung ist immer unpopulär und wird natürlich schwierig sein, aber wahrscheinlich wird es dann in Richtung 2038, es sei denn, wie du sagst, China, aber dann wäre natürlich zweimal Asien in Folge. Ja, schwierig. Es sieht nicht, es war früher, war nicht alles besser, aber einiges definitiv.
Ja, so, ich dazu noch anschließend, ich finde die Idee grundsätzlich, 100 Jahre nach der ersten Fußballweltmeisterschaft wieder in Uruguay aufzuschlagen, finde ich gut.
Absolut.
Nur dann musst du auch in Südamerika bleiben, bitte. Dass, genau. Dass Uruguay alleine nicht 48 Mannschaften beherbergen kann, das leuchtet, glaube ich, jeden ein. Jetzt muss man natürlich sagen, mit Ausnahme einiger FDP-Politiker sagen alle, die sehen, oder viele, die sehen, wie es in Argentinien gerade läuft, dass es nicht gut läuft. Aber ansonsten hätte man natürlich gesagt, Uruguay, Argentinien, wie wär's denn mit euch zwei beiden? In Brasilien waren wir zwar gerade erst, wir, aber in Brasilien könnte man auch sagen, naja, da gibt's jetzt viele Stadien. Wie heißt nochmal das eine Stadion, das da irgendwo im Urwald hingestellt wurde, wie von Klaus Kinski persönlich und jetzt verrottet, weil es nicht mehr gebraucht wird. Aber da wären die Stadien ja auch da. Aber natürlich dann, wie du sagst, natürlich fliegt jetzt nicht der ganze Tross nach Uruguay, aller Mannschaften, aber ein paar Mannschaften halt doch. Die müssen dann zurück nach Europa oder nach Nordafrika. Ja, es ist nicht schön. Ja, so, jetzt sind wir noch gar nicht auf das eingegangen, was dich einen ganzen Abend lang beschäftigt hat, nämlich die Auslosung der Club-WM, die sich hingezogen hat, aber wie ein ganz, ganz übler Kaugummi.
Du hast es ja völlig unvoreingenommen als User geguckt. Was war so dein Eindruck?
Ich bin ein bisschen zu spät eingestiegen und mein Eindruck von mir selbst war, dass ich mich dringend und zwingend mehr mit südamerikanischen, asiatischen und sonstigem außereuropäischen Fußball auseinandersetzen muss, weil ich dann doch mit wenigen Ausnahmen, okay, die MLS-Teams meinetwegen schon mal gehört, Boca Juniors, mit denen kann ich auch was anfangen, aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Wer hat nochmal die Auslosung gemacht? Die junge Dame, die Hand gehoben hat, immer, bevor sie
rein... Gloria Estefan. Die hat damit angefangen und danach haben es alle gemacht.
Ja, das fand ich sehr, sehr schön. Ich habe zum Glück versäumt, dass den Einspieler von Trump, da war ich zum Glück später dran. Es schienen alle Spaß gehabt zu haben und wenn die Leute, die die Auslosung machen, Spaß haben, dann... Wer bin ich dann zu sagen, dass alles scheiße ist? Aber ich werde ein paar Spiele anschauen, wenn es sich von der Zeitverschiebung her anbietet.
Es war in so vielen Dingen so völlig absurd. Fängt auch damit an, warum ist Inter Miami überhaupt qualifiziert? Und die Antwort ist natürlich, weil da Lionel Messi spielt, aber sonst gibt es da eigentlich keinen besonderen Grund und vielleicht, weil man noch irgendwelche Dankbarkeit in Richtung David Beckham empfindet. Deswegen war vielleicht die Auslosung auch kurz vor dem Major League Soccer Finale, weil man vielleicht danach eher nochmal eine Frage gestellt hätte, warum
der Champion nicht dabei ist.
Ja. Und gut, in Deutschland könntest du die Frage auch stellen, wobei da spielen wir ja dann erst noch die Meisterschaft jetzt dieses Jahr natürlich aus. Dann diese zwei Studios, auf die man das Ganze aufgeteilt hat, mit also auch so absurd und dann müssen die einen nochmal zur Confirmation, müssen die nochmal ziehen, dass der ja tatsächlich an A7 gesetzt wird, aber er kann ja nicht in die Gruppe B, weil die Gruppe B, die ist ja dann eben für Inter Miami schon reserviert und da gibt es diese kleinen Einschränkungen und da jene, also das war auch so ein bisschen sehr merkwürdig und generell allein die Größe von diesem Turnier und Kompany hat es heute auch bei der Pressekonferenz nochmal angesprochen, wo er angesprochen wurde auf die Winterpause, die er so aus seiner aktiven Zeit lang schon nicht mehr gekannt hat und dann eben auch meinte, er ist froh, dass es eben überhaupt eine Pause gibt und jetzt haben wir sie im Winter, weil im Sommer haben wir sie nicht, wenn man da mal auf das ganze Programm guckt und ich bin mal sehr gespannt, wie dann so der Saisonstart in die Saison 25, 26 verlaufen wird, wie viele verletzte Spieler man da noch hat, wie viele Spieler da zu spät kommen, wie viele Leute sich dann auch überhaupt sagen, oh cool, endlich geht die Saison wieder los, ich habe da irgendwie Bock drauf oder wie viele da vielleicht auch sagen werden, boah, ich kann es nicht mehr sehen. Also da kommt ein ganz schöner Overkill auf uns zu, glaube ich. Weil wir haben ja vorher auch noch Nations League. Ist da die Finalrunde oder irgendwas?
Ja, und da findet er in Deutschland oder in Italien statt. Ja, gut, was natürlich eine absolute Wettbewerbsverzerrung ist, aber okay, sie haben sich's verdient. Also Österreich spielt Salzburg mit. Und dieses Startgeld dort sind ja, glaube ich, 25 Millionen. Wenn ich's richtig. Ich meine, okay, jetzt ist die österreichische Bundesliga, Salzburg hat zum Glück überlegt in diesem Jahr, dass sie aus einer jüngeren Mannschaft noch eine viel, viel jüngere Mannschaft machen wollen. Vielleicht wird Salzburg wieder nicht Meister. Aber 25 Millionen im österreichischen Kontext, das ist schon mehr Budget, als mit Ausnahme von Salzburg, Sturm und Rapid alle anderen Mannschaften haben. Und die kriegen das jetzt nur hier als Teilnahmegeld. Es ist auch auf dieser Ebene ist es schwierig. Aber wie gesagt, ich bin einfach so ein Fußballtrottel und obwohl mich gestern wieder alles aufgeregt hat an der Schlussphase in Lyon, zwischen Lyon und Eintracht Frankfurt, ich muss wirklich ruhiger werden. Aber welch dumme Entscheidungen Fußballspieler treffen. Auf der einen Seite dann gestern in der Nachspielzeit Frankfurt ein paar so dumme Fouls, völlig, die müssen den Ausgleich schießen. Und machen dann einfach schwachsinnige Fouls, das ist anstelle, dass die Leute einfach weiterrennen lassen und dann natürlich auf der anderen Seite bei Lyon nimmt man dankbar an, bleibt wegen jedem Scheiß liegen. Ah, also ich habe mit dem Fußball eigentlich wie immer abgeschlossen, aber höchstens bis heute Abend.
Das ist herrlich. Das ist eigentlich das nicht zu toppende Schlusswort. Oder sprechen wir?
Wir müssen jetzt. Also jetzt Spoiler. Den Tag des Shackles. So, wer nicht gespoilert werden möchte, geht jetzt raus. Danke, dass ihr für uns Zeit gehabt habt. Jetzt zum Shackle, bitte. Ich sag, was mir nicht gefallen hat in der allerletzten Folge.
Absolut.
Bis zum gewissen Grad war ja immer alles nachvollziehbar. Ist es vielleicht immer noch, aber ich brauche in Gottes Namen keine Verfolgungsjagd im Auto. Bitte nicht. Das habe ich nicht gebraucht.
Wieso nicht?
Irgendwie haben vielleicht die Regisseure gesagt, okay, wir haken jetzt einfach ab. Das Ganze ist ja schon, auch wenn man den Einstiegssong sieht, finde ich James Bond durchaus nachempfunden. Und okay, James Bond ohne Autoverfolgungsjagd geht nicht. Ich habe es nicht gebraucht.
Aber es war doch, da war eine gute Dynamik drin. Ich finde da nur immer interessant, dass es eine ganz unterschiedliche Qualifizierung der Schussgefährlichkeit gibt. Es gibt Schüsse, die sind sofort tödlich. Da reicht ein Schuss, zack, und der fällt sofort um. Und es gibt Schüsse, die werden in Salven abgegeben, aber scheinen ihr Ziel noch nicht mal peripher zu erreichen. In irgendeiner Form. Zum Beispiel.
Die Polizisten, die dem Auto nachgeschossen haben.
Die Polizisten, die dem Auto nachgeschossen haben, aus teilweise ja kurzer Distanz. Zum Beispiel auch die Maschinengewehrsalven, die unsere
Heldin.
Auf der guten Seite stehende Protagonistin.
Ja, nee, der hat mich, hat mich auch aufgeregt. Hat mich dann aufgeregt am Ende des Tages.
Die sie zum Beispiel auf die auf ihn abgibt, als er in diesem Wasser untertaucht, oder auch einmal, als sie dem Lada Niva da nachschießt, der da flüchtet und zwar, glaube ich, die Heckscheibe trifft und so, aber irgendwie, da wird nie ein Reifen getroffen oder irgendwie sowas. Aber gut, das ist die Dramaturgie. Was mich tatsächlich arg gestört hat, letzte Folge, Folge 10, das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Ich finde, vorher werden doch auch manche Dinge langsamer und besser aufgebaut und erzählt. Und in Folge 10 geht plötzlich alles irgendwie so ganz schnell. Natürlich sind das auch viele Cliffhanger, die dann später aufgeklärt werden. Warum, wir dürfen jetzt darüber sprechen, ganz offen, ne? Warum lässt er den Koffer zurück am Flughafen? Wie kommt er aus diesem Autowrack heraus? Das wird er sicherlich in irgendeiner Staffel 2 Folge nacherzählt. Und all diese Dinge, die auch, wie kommt die Polizistin tatsächlich darauf, dass er derjenige ist, nur weil der eine sagt, ja, wenn die nicht so einen reichen Mann hätte, dann würde der Bruder nicht durchkommen, und von, oh, die hat einen reichen Mann, oh, das muss der Killer sein, ist das tatsächlich die Schlussfolgerung gewesen? Ich finde, da hätte man durchaus noch eine Episode reinpacken können, hätte es auch verdient, hätte ich auch gerne geguckt. Eine weitere offene Frage, die sich mir stellt.
Ja, ich auch inzwischen. Warum? Ich meine, Nuria, very easy on the eye, wenn ich das sagen darf, steht dann zu ihrem Mann bis 10 Minuten vor Schluss der Staffel. Dann haut sie plötzlich ab. Warum? Warum haut sie jetzt dann plötzlich ab? Habe ich auch nicht ganz verstanden.
Das ist wahrscheinlich auch so ein kleiner Cliffhanger, der eben dann später erzählt wird. Aber es ist mir dann, also wie gesagt, da hätte man so ein bisschen mehr noch reinarbeiten können. Ich glaube, das hätte, wie gesagt, noch mal eine Folge gefüllt. So wird es dann möglicherweise von Staffel 2, weil im Gegensatz zum Pinguin bin ich mir sicher, da wird es jetzt Staffel 2 geben. Dann eben auch so ein paar fragwürdige Entscheidungen vom Schakal. Zum Beispiel, warum telefoniert, also, oder warum hatte das keine Folgen, dass er in, wo waren die nochmal? War das in Bulgarien?
Kroatien, oder Bulgarien.
Wo er den einen Typen, mit dem einen Typen flieht sozusagen. Der ist ja der Handlanger von diesen etwas raueren, von dieser raueren Landbevölkerung, wo er den einen, von dem einen quasi fast gekidnappt wird und den doch dann ermordet, und dann kommt dessen Bruder und der wird auch erschossen. Und dann
in Ungarn war das, ist ja in Ungarn.
War das in Ungarn?
In Ungarn, okay. Ja.
Da ich mir keine Namen merken kann, sind meine Beschreibungen immer so. Das ist der Rauere und das ist sein kleiner Adjutant. Und mit dem ist er doch geflohen. Und dann nimmt er dessen Handy und ruft von dessen Handy seine Frau an. Das war doch für mich, da dachte ich mir, oh, das muss doch nochmal eine Folge haben. Da muss doch nochmal, irgendwie wird doch die Polizei mal sein Handy auslesen oder wird doch mal schauen, der wird doch auch der Polizei sagen, ja, der hat mit meinem Handy angerufen. Oder meinst du, der hat so viel Schiss in der Buchse, dass der überhaupt nichts sagt und sagt, ich habe den gar nicht gesehen? Oder welche Geschichte, der muss sich auch in Widersprüchen verwickeln. Also das fand ich auch ein bisschen komisch, dass das irgendwie so gar nicht aufgelöst wird. Generell scheint es ja so zu sein, wenn man ein Handy wegwirft, dann ist automatisch die Identität dieses Handys auch gelöscht und ist nicht mehr auffindbar. Ist ja nicht so in Wahrheit. Auch natürlich dieser Killer, der angesetzt wird auf die Kontaktperson unseres Schakals. Das wurde jetzt auch nicht zu Ende erzählt. Der geht da also in das Hotelzimmer rein. Das Hotelzimmer ist leer und damit ist die Sache für ihn erledigt möglicherweise. Also da bin ich schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber für mich grundsätzlich Serienempfehlung schon auf höchstem Level, würde ich sagen. Ich wüsste jetzt keine Serie, die ich mehr empfehlen wollen würde.
Und so wie wir beide das jetzt beschrieben haben, haben wir auch nicht gespoilert, weil wir komplett wirr und irre geredet haben. Aber
wer es gesehen hat, wird
das folgen. Der wird das folgen. Nee, es ist, es sind halt manche Dinge dabei, okay, und der erklärt sich dann damit eben durch seine doch Affinität zu seiner Frau, dass er einfach Fehler macht, die er in den ersten 2, 3 Folgen nicht gemacht hat. Ja. Allein wenn er in Folge 4 oder 3 ist er schon mit seinem Auto in diesen Lastwagen reinfährt, hinten einfach, weil er unaufmerksam ist. Es macht ihn menschlich, ja, aber in Wahrheit würde wahrscheinlich jemand, der das professionell macht, eher nicht so anlegen. Und übrigens, wurde aufgelöst, was aus seinem afghanischen Kumpel geworden ist?
Nein, stimmt. Das ist auch noch so eine, das ist auch noch so eine Geschichte.
Ja, würde ich gerne wissen.
Hat er den einfach im nächsten Moment erschossen, vermutlich.
Vermutlich. Das
könnte ich mir vorstellen. Aber was ich gelernt habe und was ganz wichtig ist, auch für alle Aufstrebenden, wir haben ja mit Pokerfreunden angefangen, die Millionen und Milliarden verdienen und andere fleißig arbeitende Menschen, die zu unserer Hörerschaft gehören. Ein ganz wichtiger Punkt. Man kann sich von dem Geld, das man verdient hat und gerne auch natürlich von Schulden oder irgendwelchen Firmenkonstrukten oder irgendwas, ein Domizil bauen, kaufen, mieten, was auch immer man will. Aber in dieser Serie lernt man, man darf nicht zu groß bauen. Es sieht toll aus, dieses Haus. Es ist super gelegen, da mit Meerblick, mit einem Riesenpool und alles Mögliche. Aber wenn du so ein großes Haus hast, dann lockst du dir diese Verwandtschaft, die bucklige Verwandtschaft an, der Bruder von ihr, die Mutter von ihr, die einen schlechten Einfluss auf sie haben in gewisser Weise. Du kannst nicht mal in Ruhe deinem Killerjob nachgehen, weil da ständig wird irgendwie so ein bisschen intrigiert und glaubst du nicht, und oh, der hat doch eine andere und das. Bau ein bisschen kleiner, da ist kein Platz für die Verwandtschaft. Nee, tut mir leid, wir haben echt keinen Platz, dass sie hierbleiben können. Und dann hast du deine Ruhe. Das ist so eine die Essenz dieser Serie.
Und da kommt auch nichts mehr.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.